NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Mit Kirsten Westhus herzlich willkommen. Das sind unsere Themen heute. Vernetzte Kirche im Quartier. Eine Hamburger Gemeinde geht aus sich heraus. Inszenierte Übergänge in Niedersachsen. Frauen der Reformation im Jubiläumsjahr. Mit Feuer und Schwert gegen Christen. Radikale Hindus in Indien setzen auf Gewalt. Und Himmelsforscher und Weltveränderer. Vor 375 Jahren starb der Astronom Galileo Galilei. Und sie bewegt sich doch. Die Kirche. Eine evangelische Gemeinde in Hamburg verlässt ihre Kirchenmauern und wartet nicht mehr darauf, dass die Menschen zu ihr kommen. Christen gibt es rund um den eigenen Kirchturm nämlich immer weniger. Die Pastoren und Gemeindemitglieder gehen deshalb raus in den Stadtteil und verbinden sich aktiv mit den anderen Akteuren im Quartier. Ein Modell für die Zukunft? Brigitte Lehnhoff hat die Entwicklung beobachtet.
Das Gemeindehaus an der Matthäuskirche in Hamburg-Winterhude. Dreimal in der Woche wird hier der Quartiersmittagstisch gedeckt. Auch diese alte Dame kommt regelmäßig.
Ich esse hauptsächlich aus Dosen und selber kochen und machen kann ich das nicht. Ich bin 95 Jahre alt und es ist alles nicht so einfach. Und darum bin ich froh, dass ich diesen Mittagstisch entdeckt habe.
Ich persönlich habe gemerkt, dass ich ein bisschen vom hohen Ross steigen musste, weil ich insgeheim natürlich dachte, ich bin hier Pastor, ich kenne den Stadtteil. Wie prekär tatsächlich für bestimmte Bevölkerungsgruppen die Wohnsituation und das Leben hier im Stadtteil ist, das habe ich mir überhaupt nicht deutlich gemacht. Das ist durch diesen Quartiersbericht aber sehr, sehr genau zutage gefördert worden.
Michael Ellendorf ist Pastor in Winterhude-Uhlenhorst. Die Gemeinde beteiligt sich seit 4 Jahren an der Entwicklung des Quartiers, so die Bezeichnung für zusammenhängende Wohnviertel in einer Stadt. Das Gesicht und die treibende Kraft des Projekts ist Miriam Krohn.
Quartiersentwicklung meint den Kümmerer, der Brücken baut. Gar nicht selber die großen Projekte anzuschieben, sondern andere dazu zu befähigen und zu gucken, wo sind denn die Stärken und wie können wir gemeinsam auf Problemlagen und Bedarfe reagieren.
Konkret hieß das für die Quartiersentwicklerin zunächst, herausfinden, wer die sozialen Akteure im Stadtteil sind, sie miteinander in Kontakt bringen und um einen Tisch versammeln. Denn wer voneinander weiß und sich kennt, kann gezielter auf Herausforderungen im Stadtteil reagieren. Solch eine Herausforderung waren auch in Hamburg die vielen Flüchtlinge, die 2015 ankamen.
Und wir haben jetzt hier R und A zusammen.
Ra.
Sehr schön. Genau, und dann schreiben Sie mal eine Reihe.
Ra, ja.
Das Stadtteilkulturzentrum Goldbeckhaus bietet zum Beispiel einen Alphabetisierungskurs für Flüchtlingsfrauen an. Die Kirchengemeinde wiederum hat den Platz für eine Werkstatt, in der Geflüchtete sich ein gespendetes Fahrrad herrichten können. Der Ehrenamtliche Klaus Schäpe gibt ihnen Tipps fürs Reparieren.
Pro Rad sollen sie 4 Stunden arbeiten und hinterher bekommen sie das Rad geschenkt. Und damit fahren sie dann zur Schule. Die Kinder oder auch Erwachsene in die Sprachkurse, Integrationskurse, sind also mobil und das ist der Zweck eigentlich.
Seit die Kirchengemeinde Partner bei der Quartiersentwicklung ist, hat sich die Haltung um 180 Grad gewendet. Pastorin Tomka Ande bringt die Veränderungen so auf den Punkt.
Es ist nicht mehr dieses, die Kirche macht und alle dürfen dazukommen, sondern gemeinsam entwickeln wir und gemeinsam machen wir. Das ist ein neues Verständnis von Kirche, was ich hier erlebe. Und was ganz spannend ist, auch wie sich das in die Gemeinde dann wirklich fortsetzen wird.
Die Idee zum Quartiersentwicklungsprojekt Q8 hatte die Evangelische Stiftung Alsterdorf. In mehreren Stadtquartieren Hamburgs probiert sie aus, wie sorgende Nachbarschaften entstehen können. Das Experiment in Winterhude-Uhlenhorst beobachtet auch Thorsten von Borstel sehr genau. Er leitet im Kirchenkreis Hamburg-Ost die Fachstelle Gemeinwesendiakonie.
Wir haben Quartiere in Hamburg, da haben wir nicht mal mehr 20% Kirchenzugehörigkeit. Und ich glaube, Kirche muss sich irgendwann entscheiden, will sie sich ganz aus solchen Quartieren zurückziehen oder will sie sich über die ganze Vielfalt der Menschen hinweg einbringen, auch an solchen Orten. Also ich glaube, was übertragbar ist, auch auf andere Quartiere, ist die Logik, mit der Q8 losgeht. Bisher haben wir ganz viel mit Angeboten agiert. Wir haben Angebote uns ausgedacht, sind damit in den Stadtteil gegangen, haben Leute eingeladen, zu uns zu kommen. Und dieses Projekt geht raus, es geht zu Leuten hin und fragt, was braucht ihr?
Alles andere als Rückzug. Brigitte Lehnhoff über eine Kirchengemeinde, die aus sich herausgeht. Die Reformation kommt doch sehr männlich daher. Neben dem Übervater Martin Luther scheint wenig Platz zu sein. Von Frauen und ihrer Bedeutung während der Reformation ist außer von Luthers Ehefrau Katharina von Bora nicht viel zu hören. Dabei waren es spannende und wichtige Impulse, die von mittelalterlichen Frauenklöstern ausgingen. Schon vor Luther hatten sich Frauenorden neue Regeln und Grundsätze erarbeitet, mit dem Fokus auf dem geistlichen Leben. Einige Klöster wurden nach der Reformation evangelisch. Das Kloster Mariensee nördlich von Hannover gehört dazu. Bis heute ein Ort geistlichen Lebens und einer der mittlerweile 33 ausgewiesenen Frauenorte in Niedersachsen. 1522 wurde Mariensee von der Äbtissin Odilie von Ahlen geleitet. Karin Cionara berichtet.
Das Gebetbuch der Äbtissin Odilie ist ein Ausdruck dieses Bemühens, dass Frauen wieder ihr gemeinsames geistliches Leben selbst gestalten wollten.
Äbtissin Bärbel Görke verweist auf die kunstvoll gestalteten Seiten des Gebetbuchs von 1522 aus dem Kloster Mariensee nordwestlich von Hannover.
In den Frauenklöstern hatte ja eine Reform gerade stattgefunden, die Windesheimer Reform. Und die hatte mit dazu beigetragen, dass die Frauen sich mehr wieder auf das gemeinsame geistliche Leben konzentrierten.
Im Klostermuseum wird die Geschichte der Frauenklöster in Norddeutschland dokumentiert, vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Ein Ort der Bildung, des Gebets und der Andacht und 500 Jahre nach Beginn der Reformation künftig auch offiziell einer von mittlerweile 33 Frauenorten in Niedersachsen. Unter diesem Markenzeichen erinnert der Landesfrauenrat in Zusammenarbeit mit regionalen Verbänden und Initiativen an herausragende Frauen, die in niedersächsischen Städten und Gemeinden Spuren hinterlassen haben, wie Äbtissin Odilie von Ahlen im Kloster Mariensee. Der Reform von innen folgte wenig später die Reformation von außen. Heute leben 8 evangelische Konventualinnen im Kloster Mariensee in eigenen kleinen Wohnungen. Sie feiern gemeinsam Gottesdienst und kommen regelmäßig zum Abendgebet zusammen. Ein modernes Frauenkloster, das sich öffnet. Hier werden auch Meditationskurse, Ausstellungen, Vorträge oder Konzerte angeboten. Ähnlich wie in allen 5 Kahlenberger und den 6 Lüneburger Frauenklöstern, die mit der Reformation nicht aufgelöst, sondern evangelisch wurden. Auch das dokumentiert die Ausstellung im Klostermuseum Mariensee. Hier werden die Traditionslinien und Übergänge in Szene gesetzt. Äbtissin Bärbel Görke freut sich, dass das Kloster Mariensee als neuer Frauenort im Reformationsjahr erneut Impulse setzen kann. Sie zeigt auf die evangelische Klosterordnung. Eingeführt wurde sie von der Reformationsfürstin.
Elisabeth von Kahlenberg-Göttingen ist uns sehr wichtig. Wir wissen, wenn sie nicht so gewirkt hätte, wie sie es getan hat, bestünden unsere Klöster heute nicht mehr.
Ja, sie hat in den 1540er Jahren das erste Mal den Laienkelch dann auch genommen und sich zu der neuen Lehre bekannt und hat die dann tatsächlich auch forciert, hat sich Antonius Corvinus geholt, den Pfarrer und Theologen, hat ihn zum Superintendenten gemacht und ganz konsequent die Visitationen eingeführt.
Heike Köhler vom Referat Visitation und Projekte der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers ist zuständig für den Veranstaltungsmarathon zum Reformationsjubiläum zwischen Aurich und Hannover-Schmünden. Dort führte die überzeugte Lutheranerin Elisabeth von Kahlenberg-Göttingen 6 Jahre lang die Regierungsgeschäfte. Als Frauenort erinnert auch die ehemalige Residenzstadt Hannover-Schmünden mit kulturhistorischen Angeboten an dieses Erbe der Reformation. In Emden, Celle oder Helmstedt stehen ebenfalls Frauen im Fokus, die in Kirche oder Bildungspolitik aktiv waren. Im Februar werden Niedersachsens Frauenorte in einer Ausstellung in Hannovers Marktkirche präsentiert. Die Theologin Heike Köhler vernetzt die unterschiedlichen Aktivitäten zum Reformationsjubiläum. Dazu gehören auch die bundesweiten Treffen zum traditionellen Frauenmahl.
Frauenmahl lehnt sich an Luthers Tischreden. Man sitzt zusammen, man hat gutes Essen und man hört interessante Reden, über die man dann ins Gespräch kommen kann.
Die Projektkoordinatorin weiß aber auch, dass die Frauen rund 450 Jahre warten mussten, bis sie selbst als Pastorinnen auf der Kanzel stehen durften. Beim großen ökumenischen Frauenfesttag zum Reformationsjubiläum am 12. August in Wittenberg sollen sich mindestens 500 Kirchenfrauen aus aller Welt im Talar versammeln. Für ein Foto mit der Botschaft »Hier stehen wir«. Ein Appell mit Signalwirkung, hofft die evangelische Theologin Heike Köhler.
Die Frauen, das haben wir ja heute auch noch, arbeiten an der Basis. Also 70% der Ehrenamtlichen sind Frauen. Und je höher man kommt in der Hierarchie, in der kirchlichen Hierarchie, sind eben die Ämter überwiegend von Männern besetzt. Wir arbeiten sehr daran, dass sich das ändert.
Weibliche Reformation dauert bis heute an. Ein Beitrag von Karin Cionara. Und damit zu den Meldungen in Blickpunkt Diesseits, dem Magazin aus Religion und Gesellschaft auf NDR Info.
An diesem Wochenende sind überall im Norden die Sternsinger unterwegs. Kinder verkleiden sich als heilige drei Könige und bringen ihre Segenswünsche in die Häuser der Gemeindemitglieder. Gleichzeitig sammeln sie Spenden für Kinder in Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa. An der Aktion Drei Könige singen nehmen jedes Jahr bundesweit mehr als 300.000 Sternsinger teil. Es ist die weltweit größte Hilfsinitiative von Kindern für Kinder in Not. Der für heute geplante verkaufsoffene Sonntag in Nordhorn unter dem Motto Nordhorner Neujahrsgruß fällt aus. Das Verwaltungsgericht Osnabrück hat nach einem Eilantrag der Gewerkschaft Verdi die Regelungen über verkaufsoffene Sonntage im niedersächsischen Ladenöffnungsgesetz für verfassungswidrig erklärt. Die Sonntagsruhe ist durch das Grundgesetz geschützt. Für die ausnahmsweise Geschäftsöffnung sei deshalb ein besonderer Anlass nötig, heißt es in der Begründung des Osnabrücker Gerichts. Wirtschaftliche Interessen von Kaufleuten oder ein vermutetes Shoppinginteresse der Käufer reichten dazu nicht aus. Zum Reformationsgedenkjahr 2017 eröffnet die Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel am kommenden Sonntag die Ausstellung Luthermania – Ansichten einer Kultfigur. Unter den rund 70 Exponaten der Schau befinden sich teils nie zuvor öffentlich gezeigte Bücher, Flugblätter und Objekte, welche die verschiedenen Facetten des Reformators Martin Luther beleuchten wollen. Die Besucher könnten sich beispielsweise das legendäre Tintenfass ansehen, mit dem der Reformator nach dem Teufel geworfen haben soll. Die Ausstellung zeichne nach, wie die Bilder von der sozialen und politischen Lage sowie von kulturellen Entwicklungen und Krisen der jeweiligen Zeit beeinflusst seien. Nach eigenen Angaben beherbergt die Herzog-August-Bibliothek die größte Sammlung von Luther-Drucken weltweit. Sie gilt wegen ihrer Bestände aus dem Mittelalter und der frühen Neuzeit als wichtige Forschungsstätte für die Kultur dieser Epochen. Die Ausstellung Luthermania läuft bis zum 17. April 2017 und ist dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Jakobsweg nach Santiago de Compostela hat 2016 einen neuen Rekord verzeichnet. Mehr als 278.000 Pilger erhielten im vergangenen Jahr die Compostela-Urkunde, wie das Pilgerbüro in dem nordspanischen Wallfahrtsort mitteilte. Damit wurde der bisherige Rekord aus dem Jahr 2010 übertroffen. Deutsche waren, den Angaben zufolge, nach Spaniern und Italienern die drittstärkste Gruppe. Die Jakobus-Wallfahrten bedeuten für Spanien einen wichtigen Wirtschaftsfaktor. Zu den offiziell beurkundeten Pilgern gesellen sich in Santiago de Compostela alljährlich mehrere Millionen Besucher aus aller Welt. Vertreter aus 8 Religionen wollen am kommenden Sonntag ab 16 Uhr im Bremer Rathaus für den Frieden beten. Darunter sind neben Jesiden, Aleviten, Bahai, Buddhisten und Christen auch Hinduisten, Muslime und Juden. Die Teilnehmer wollen nacheinander ihre Gebete oder Beiträge für den Frieden in der Welt vortragen. Ein gemeinsames Friedensgebet der Religionen gibt es in Bremen seit der Jahrtausendwende immer im Januar. Den Organisatoren im interreligiösen Arbeitskreis Religionen beten geht es vor allem darum, dass sich Menschen unterschiedlichen Glaubens respektvoll begegnen.
Soweit die Meldungen. Auf 70 Jahre Unabhängigkeit und Demokratie kann Indien in diesem Jahr blicken. In dem 1,2 Milliarden Einwohnerland treffen unterschiedlichste Menschen zusammen. Kulturell, sprachlich, ethnisch und religiös betrachtet ist Indien enorm vielfältig. Und die Pluralität ist auch in der Verfassung verankert, genau wie der säkulare Staat. So wurde gerade erst in der vergangenen Woche betont, dass im anstehenden Wahlkampf die Religion keine Rolle spielen darf. Doch seit die hindu-nationalistische Partei und Regierungschef Narendra Modi das Land führen, wachsen die religiösen Konflikte. Gewaltsame Übergriffe auf Christen haben zugenommen, wie Menschenrechtler und kirchliche Hilfsorganisationen beobachten. Ulrich Pick berichtet aus Indien.
Rund 70 Personen haben sich in einer provisorischen Kirche am Ortsrand von Raichur im indischen Bundesstaat Odisha versammelt. Was sie vereint, sind traumatische Erlebnisse als Mitglied einer religiösen Minderheit. Denn sie sind Opfer gewalttätiger Hindu-Fundamentalisten geworden, sagt Pfarrer Nalin Kantanaik, der die Gemeinde betreut.
Hier wohnen ausschließlich Christen, und zwar Christen, die ihre ursprünglichen Dörfer verlassen haben, deren Familienmitglieder und Verwandte attackiert und umgebracht wurden. Sie haben ihr Eigentum verloren und sind daher sehr verängstigt.
Es war im Sommer 2008, als der radikale Hindu-Prediger Swami Lakshmananda einem Attentat zum Opfer fiel. Obgleich sich maoistische Kämpfer zu dem Mord bekannten, beschuldigten radikale Hindus die Christen und machten Hatz auf sie.
Es stürmten gleich mehrere Hindus auf mich los. Sie prügelten alle auf mich ein. Ich wurde am Kopf getroffen, verlor das Bewusstsein und stürzte zu Boden. Da sie annahmen, ich sei tot, ließen sie mich liegen. Dann kamen sie zurück, brachen in mein Haus ein, überschütteten die Möbel mit Kerosin und zündeten alles an.
4 Monate dauerten die Ausschreitungen. 101 Personen kamen ums Leben, 95 Kirchen wurden zerstört und 177 christliche Geschäfte angegriffen oder geplündert. Zudem mussten mehr als 50.000 Personen fliehen, von denen mehr als die Hälfte bis heute in Flüchtlingslagern lebt. Während es im Bundesstaat Odisha mittlerweile ruhig geworden ist, hat sich die Lage in anderen Regionen Indiens weiter verschärft. Mehr als 500 Angriffe auf religiöse Minderheiten wurden seit der Wahl von Ministerpräsident Modi im Mai 2014 gezählt. Für die Menschenrechtlerin Teesta Sethalwat hat der indische Regierungschef eine gespaltene Zunge. Offiziell, so sagt sie, befürworte er einen religiösen Pluralismus. Unter der Hand aber gebe er der fanatischen Hindu-Bewegung RSS, zu deren Freiwilligenchor er selber jahrelang gehörte, Rückendeckung bei ihren rassistischen Attacken.
Wenn Sie die Bewegung verstehen wollen, müssen Sie auf ihre Internetseite gehen. Dort finden Sie das Buch A Bunch of Thoughts, das Gedankengut von Hitler und Mussolini übernimmt. Die Hindus sind für sie Bürger erster Klasse. Muslime, Christen und Kommunisten hingegen werden zu Feinden erklärt. Und es heißt, wenn sie hier bleiben wollen, sind sie Bürger zweiter Klasse.
Besonders gefährlich ist für Teesta Sethalwat, dass der RSS zu einem Glauben aufrufe, den es in der von ihm propagierten Reinform gar nicht gibt. Anders nämlich als die Hindu-Fundamentalisten Glauben machen wollten, zeichne sich der Hinduismus durch eine Vielfalt von spirituellen Wegen aus und verfüge keinesfalls über feste Glaubenssätze.
Nicht nur die Muslime, die Christen und die sogenannten Unberührbaren, die Dalits, sind unter Druck. Es sind die Hindus selbst. Denn es wird gesagt, es gebe nur die eine richtige Form von Hindu-Glauben. Das stimmt aber nicht. Es existieren zahlreiche Wege, um das Göttliche zu erreichen. Es gibt kein definitives Richtig oder Falsch. Mit dieser hindu-nationalistischen Politik, die die Regierung letztlich vertritt, gerät alles unter Druck. Und die Muslims, die Christen und die Dalits geraten besonders stark unter Druck.
Für säkulargesinnte Inder, die in einem weltoffenen und pluralistischen Staat leben möchten, ist die augenblickliche Entwicklung nur schwer zu ertragen. Denn für sie, sagt der katholische Erzbischof von Vasai, Felix Mercado, sei die derzeitige Politik Modis ein Angriff auf die Seele ihres Landes.
Als wir unsere Verfassung geschrieben haben, wollten wir nicht, dass die Sprache für Indien das Entscheidende ist. Wir wollten nicht, dass die Religion das Entscheidende ist. Wir wollten auch nicht, dass die Volkszugehörigkeit das Entscheidende ist. Aber wir wollten wirkliche Demokratie. Und nun müssen wir mit ansehen, wie Indien zu einem Land wird, das mit einer speziellen Religion identifiziert werden soll. Das ist schon sehr traurig.
Radikale Hindus setzen auf Gewalt gegen Christen. Aus Indien berichtete Ulrich Pick. Heute vor 375 Jahren starb Galileo Galilei. Der Astronom, Mathematiker und Tüftler war der Erste, der das damals neue Fernrohr in den Himmel richtete. Und das, was er sah, überzeugte ihn davon, dass die Erde um die Sonne kreisen müsse. Für die katholische Kirche war das allerdings damals zu viel. Sie setzte die Inquisition auf den Wissenschaftler an und verbot ihm, die Lehre des heliozentrischen Weltbildes zu vertreten. Kirche, kontra Wissenschaft? Bis heute steht Galileo als Symbol für den Kampf der freien Wissenschaften. In Rom hat Jan-Christoph Kitzler nach Spuren Galileis gesucht.
Wohl insgesamt 5-mal war Galileo Galilei in Rom und beim letzten Besuch musste er an einen besonderen Ort kommen und abschwören. Hier entstand der Mythos Galilei für die Freiheit der Wissenschaft und das Bild vom Opfer einer Kirche, die noch nicht reif war für ein neues Weltbild. Das Dominikanerkloster, in dem Galilei abschwören musste, liegt mitten in Rom, gleich neben der Kirche Santa Maria sopra Minerva beim Pantheon. Hier trafen sich die Kardinäle der Heiligen Kongregation, der römischen und allgemeinen Inquisition, auch an diesem 22. Juni 1633. Galilei war schon vorher nach Rom gekommen und verhört worden, aber nicht hier, sagt Daniel Ohls, der heute Prior des Klosters ist, sondern in dem Palast gleich neben dem Petersplatz, in dem heute die Glaubenskongregation ihren Sitz hat.
Jemand wurde mit dem Verhör beauftragt und er durfte auch foltern. Galileo wurde in der Tat die Folter angedroht. Das wurde dann nicht gemacht, aber immerhin. Verhört wurde im Palazzo Sant'Uffizio, dem Sitz der Glaubenskongregation, wo auch die Zellen waren, in denen die Leute festgesetzt wurden.
Das Problem, das die katholische Kirche mit Galilei hatte, war, dass das neue Weltbild, nachdem sich die Erde um die Sonne dreht und nicht umgekehrt, nicht zusammenpasste mit der damaligen offiziellen Lesart der Bibel. Die Hüter der Glaubenslehre fürchteten, dass, wenn sie in diesem Fall nachgeben würden, auch andere vermeintliche Wahrheiten der Bibel nicht mehr haltbar seien. Ugo Baldini, Wissenschaftshistoriker aus Padua, wo auch Galilei lange Jahre seinen Lehrstuhl hatte.
Wir müssten sagen, dass es nicht wahr ist, dass Methusalem mit 970 Jahren stirbt. Wir müssten sagen, dass die Sintflut nicht die gesamte Menschheit auslöscht. Wir müssten sagen, dass nicht alle Tiere in der Arche Noah sind und unendlich viel andere Dinge. Kurz, die Kirche meint, wenn das Prinzip durchgeht, dass in der Heiligen Schrift einige Dinge wörtlich zu nehmen sind und andere nicht, dann wird das Heiligtum der Schrift zersetzt.
Dabei muss man festhalten, dass das heliozentrische Weltbild zur Galilei-Zeit zwar als mathematisches Modell funktionierte, dass es aber noch keinen physikalischen Beweis dafür gab. Den erbrachte erst Isaac Newton Ende des 17. Jahrhunderts. Und die katholische Kirche war der Naturwissenschaft gegenüber grundsätzlich aufgeschlossen. Auch Päpste hatten sich für Astronomie begeistert. Führende Wissenschaftler der Zeit waren Männer der Kirche. Galilei nützte das aber nichts, er musste abschwören und verbrachte den Rest seines Lebens im Hausarrest. Hat die katholische Kirche aus dem Fall Galilei gelernt? Ja, sagt Guy Consolmagno, der Jesuitenbruder ist selbst Astronom und erforscht an der päpstlichen Sternwarte in Castel Gandolfo unter anderem Meteoriten.
Wir haben in den letzten 400 Jahren gelernt, dass Galileos Erklärung des Universums auch unvollständig war. Newtons Erklärung war auch unvollständig. Und vielleicht sieht die Urknalltheorie in 500 Jahren genauso dämlich aus. Man will doch darauf keine Religion gründen.
Eine Art Rehabilitierung Galileis gab es aber erst Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts. Auch 2008 unter Benedikt XVI. Nahm die katholische Kirche noch einmal Abstand von der Verurteilung des berühmten Wissenschaftlers. Warum es so lange dauerte, versucht Ugo Baldini, der Wissenschaftshistoriker, zu erklären.
Die Kirche hoffte, dass die Wissenschaft Fortschritte machen könnte, ohne dabei die traditionellen und fundamentalen Wahrheiten anzufechten. Doch einige dieser Wahrheiten wurden angegriffen und mussten verändert werden. Dies wurde nur mit großer Mühe verstanden, sehr langsam.
Und so ist der Fall Galilei auch zu einem Symbol geworden für das schwierige Verhältnis zwischen katholischer Kirche und der Naturwissenschaft.
Jan-Christoph Kitzler erinnerte an Galileo Galilei, der heute vor 375 Jahren starb. Galilei und das Verhältnis von Glaube und Wissenschaft betrachten wir am Nachmittag noch einmal ausführlicher in der Reihe Forum am Sonntag. Blicke in den Himmel heißt die Sendung am Nachmittag um 17.05 Uhr, die Sie bereits im Internet anhören können auf ndr.de/info. Und das war Blickpunkt Diesseits, das Magazin aus Religion und Gesellschaft. Am Mikrofon verabschiedet sich Kirsten Westhus. Vielen Dank für Ihr Interesse.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.